ja, wie das Fiat-Geldsystem wirklich funktioniert. Ich habe mir überlegt, da heute der 11.11. ist, mache ich das Executive Summary in Versform und trage das jetzt einfach mal vor, weil ab 11.11 Uhr ist ja sowieso Versform angesagt. Und es ist so, dass es ist zwar nicht nur 100% Bier ernst zu nehmen, aber es steht eigentlich alles drin, was nachher jetzt noch mit Daten und mit ökonomischer Theorie untermauert wird. Man hat uns alle eingeschifft auf einem alten rostigen Kahn. Das ganze Land ist voll bekifft im Fiat-Geldeswahn. Wir halten Scheine in der Hand und glauben alle, das wäre Geld. In Wahrheit ist es Trug und Tand, Betrug an dieser Welt. Von klein auf sind wir es gewohnt und nehmen es als ewig hin. Doch sage ich, dass es sich lohnt, zu zweifeln an dem Ding. Denn schaut man hinter die Kulissen, so stellt man unvermeidlich fest, das ganze Volk wird hier beschissen, in jedem Land, ob Ost, ob West. Denn gar nichts steckt in diesem Geld, was irgendwie von Werte wäre. Sein Herr ist nur ein Schuldenheld, sein Können ist nur eine Mär. Der Kaiser, der ist nicht nur nackt, der ist auch völlig pleite. Die Staatskarosse nur gelackt, das Staatsschiff hat Schlagseite. Das Narrenschiff läuft jetzt voll Wasser und das Orchester spielt noch auf. Der Kapitän wird immer blasser, das Unheil nimmt nun seinen Lauf. Doch noch glaubt jeder fest daran, denn der Euro darf nicht scheitern, die Presse noch mehr drucken kann, den Spielraum zu erweitern. So wird ein Trugbild aufgebaut, in dem wir alle leben. Probleme werden aufgestaut bis zum finalen Beben. Die Illusion ist fast perfekt, die Matrix unseres Lebens. Doch wer sie sucht, sie auch entdeckt. Und das ist nicht vergebens. Ich sage euch, ihr habt die Wahl. Nehmt nicht die blaue Pille. Die rote Pille ist der Stahl, die Freiheit unser Wille. Die Wahrheit ihre Kreise stört, dass diese Matrix unterdrückt. So holt zurück, was euch gehört, mit Gold als Geld, auf das es glückt. Ja, meine Damen und Herren, John Pierpont Morgan, einer der Initiatoren der FED, 1913 gegründet. Wie soll ich sagen, ein Mistbeet des Fiat-Geldsystems, hat aber mal den wahren Satz gesagt: Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Das ist der springende Punkt. Denn wenn wir uns mal überlegen, was ist eigentlich unser Fiat-Geldsystem, dann ist es ein permanenter Austausch von Schuldzetteln. Mehr ist es nicht. Es werden Zettel gegeneinander getauscht und man schreibt Geld drauf. Das ist eigentlich phänomenal, wenn man das mal sich überlegt. Also, und unser Fiat-Geldsystem ist ein zweistufiges Schuldgeldsystem. Wenn man noch die Leitwährungsfunktion des Dollars betrachtet, ist es sogar ein dreistufiges Schuldgeldsystem. Und es unterscheidet sich vom Gold eben oder goldgedeckten System, wie wir sie bis 1971 hatten, dadurch, dass Geld in unbegrenzter Menge aus dem Nichts geschaffen werden kann. So viel wissen wir hier alle. Aber jede Schaffung von Geld setzt die Begründung eines Schuldverhältnisses voraus. Es schafft einen Gläubiger und einen Schuldner. Also es wird zwar aus dem Nichts geschaffen, aber wenn es dann da ist, gibt es einen Gläubiger und einen Schuldner. Es muss also jemand da sein, der in der Lage ist, die Schulden zu bedienen. Sonst ist dieses Geld in Schwierigkeiten. Und darin liegt auch die Krux begründet. Ich kann es unbegrenzt schaffen, aber wenn ich zu viel schaffe, dann sind Schuldner da in solcher Größenordnung, dass diese Schuldner die Schulden nicht mehr bedienen können zu normalen Zinsen. Darin liegt im Grunde genommen der Selbstzerstörungsmechanismus, liegt im Geburtsmechanismus dieses Geldes. Die Stufe 1 des Fiat-Geldsystems ist die Schöpfung von Zentralbankgeld. Aus dem Nichts, ex nihilo. Und die Zentralbank druckt das Geld physisch auf Papier oder elektronisch in eine Tabelle. Wenn sie das tut und es in den Keller legt, ist es noch kein Geld. Dann sind es nur bedruckte Zettelchen. Zu Geld wird es erst, wenn die Zentralbank diese bedruckten Zettel einer Bank gibt, verleiht, also sie leiht es ihr, dadurch wird das Schuldverhältnis begründet und die Bank gibt der Zentralbank im Gegenzug auch ein Zettel Papier, auf dem Schuld steht: Ich schulde dir Geld. Also ich drucke Geld, das nur ein Schuldschein auf sich selbst ist, gebe es der Bank und die Bank gibt mir dafür auch wieder einen Schuldschein. Zwei Schuldscheine werden getauscht und das Geld ist in der Welt. Denn in dem Moment, wo die Bank es hat, kann ich es ausgeben. Ich kann damit Dinge kaufen, jedenfalls solange jemand dran glaubt. Und Stufe 2 dieses Systems ist die Giralgeldschöpfung. Die Bank nimmt dieses Geld, verleiht es an einen Dritten, der zahlt es auf ein Girokonto ein und als Girokonto ist es wieder Geld. Das heißt also, jedes Mal, wenn ein Verleihprozess stattfindet, wird in Höhe dieses Kredits Giralgeld geschaffen. Und so multipliziert sich die Geldmenge, wenn sie einmal in die Landschaft gesetzt ist, über das Geschäftsbankensystem immer weiter hoch. Die einzige Grenze, die das hat, ist die Risikotragfähigkeit der Bank. Das heißt, die Bank verleiht das Geld, Aber wenn sie es nicht zurückkriegt, dann muss sie es abschreiben und dann ist ihr Eigenkapital irgendwann weg. So wie jetzt im ganzen System, wie wir mittlerweile wissen, das System hat kein Geld mehr. Also es hat kein Eigenkapital. Geld hat es im Überfluss, aber Eigenkapital hat es keins mehr. Und diese Begrenzung der Risikotragfähigkeit der Bank als Kreditschöpfungs- und damit Geldschöpfungsobergrenze wird aber ausgehebelt, nämlich durch die Bankrettung. Das heißt also, die Zentralbank, die der Bank verspricht, was immer passiert, ich werde dich retten, sorgt auch dafür, dass auch die Giralgeldschöpfung keine Obergrenze hat. Und diese beiden Anreizsysteme, nämlich dass die Zentralbank die Bank retten muss und die Bank sich denkt, ich werde ja eh gerettet, das sind komplementäre Anreizsysteme, die ineinander greifen wie Zahnrädchen, führen dazu, dass die Geldmenge verantwortungslos ausgedehnt wird. Warum? Weil jemand dran verdient. Ich setze Anreize zu spekulieren und daran zu verdienen. Und die Achillesferse des Systems ist eben die Kreditwürdigkeit der Schuldner. Sie endet, wenn die Menge der Schulden, also des Geldes, die Schuldentragfähigkeit der Volkswirtschaft übersteigt. Das heißt, wenn die Gesamtgeldmenge so groß wird, dass die Volkswirtschaft die Zinsen nicht mehr erwirtschaften kann, die erforderlich sind, um es zu bedienen. Deswegen sind wir erst in die Niedrigzinsphase, dann in die Nullzinsphase, dann in die Negativzinsphase gegangen, um das zu übertünchen. So unglaublich einfach ist eigentlich das Fiat-Geldsystem. Es ist nicht mal so kompliziert. Wenn man es grafisch darstellt, dann ist es so, dass wir hier praktisch die Zentralbank haben. Die gibt den Kredit an die Geschäftsbank, ja, bekommt dann also Banknoten dafür und die Geschäftsbank gibt einen Schuldschein an die Zentralbank. Die Geschäftsbank gibt dann einen Kredit an den Kreditkunden und der hat dann dafür ein Girokontoguthaben. Das heißt also, es ist ein reiner Buchungsvorgang, der dieses Geld in die Welt bringt. Mehr ist es nicht. Das Ergebnis allerdings dieses Systems ist, dass es auf exponentielles Wachstum angelegt ist. Und zwar, es muss darauf angelegt sein. Und zwar deswegen, weil dieses Geld dazu animiert, Blasen zu schaffen. Irgendwann mal kommt jemand drauf und sagt, wir haben stabiles Geld. Also können wir uns doch jetzt ein bisschen mehr Ausgaben leisten. Ne? Und diese Ausgaben führen dann dazu, dass sie sich nicht in der Realwirtschaft entfalten, sondern in der Spekulationswirtschaft, im Spekulationskreislauf. Es steigt also irgendwo eine Blase auf, wie zum Beispiel vor 25 Jahren die Dotcom-Bubble. Und wenn die platzt und dann koinzidiert zeitlich mit sowas wie 9/11, dann geht die Zentralbank her und sagt, Moment mal, also das kann ja wie 1929 solche Dinge führen zu großen, schlimmen Wirtschaftskrisen. Also muss gerettet werden. Es müssen die Liquiditätsschleusen geöffnet werden, es müssen Spekulanten gerettet werden. Und zwar solche, die wissen, dass sie gerettet werden. Das heißt, die spekulieren nicht auf einen ökonomischen Sachverhalt. Das wäre ja gesund. Spekulation an sich ist ja was Positives. Das wissen die meisten Leute nicht, dass Spekulation was Positives ist. Aber Spekulation, wenn sie erfolgreich ist, bleibt der Spekulant im Geschäft. Dann hat er aber ein Preissignal frühzeitiger in den Markt gesetzt, als wenn er es nicht getan hätte. Und damit zieht er die Information vor und versorgt den Markt mit einer wertvollen Information. Wenn er scheitert, verliert er ja sein Geld und scheidet aus. Auch kein Problem. Also Spekulation, die erfolgreich ist und auf ökonomische Sachverhalte wettet, ist ein positiver Wertbeitrag zur Marktwirtschaft, kein negativer. Aber Spekulation, die immer darauf wettet, gerettet zu werden, ist kein positiver Wertbeitrag zur Marktwirtschaft, sondern ist ein Ausnutzen des Systems. Also es ist gar keine echte Spekulation. So, jetzt kam also die Dotcom-Bubble und da kam die erste Rettungswelle. Das waren damals schlappe 200 Milliarden. Da würde heute noch nicht mal mehr ein Zentralbanker seinen linken Fuß morgens für aus dem Bett bewegen für die Summe. Ja? Dann kam die Finanzkrise, die im Grunde genommen letzten Endes die Folge der Geldmengenausdehnung nach 9/11 war. Wir haben diese Geldmenge ausgedehnt, wir haben es in den Häusermarkt gepackt in den USA, wir haben also wild spekuliert, wir haben eine riesige Blase aufsteigen lassen. Als die geplatzt ist, musste gerettet werden. Da waren die Rettungssummen schon ein bisschen größer, die waren dann schon so eine Dreiviertel Billion. Dann kam die Euro-Krise, da waren es dann schon 1,5 Billionen. Dann kam Draghis Kampf gegen die Deflation, da waren es dann schon 2,5 Billionen. Und dann kam Covid, da waren es dann schon 4,5 Billionen. Ja, also das heißt, also wir haben jedes Mal, also nach der Krise geht es dann immer leicht bergab, so auch jetzt. Also gerade sind wir von 8,5 auf 7 Billionen wieder runtergegangen. Aber danach kommt wieder der nächste Aufgalopp. Das heißt, das System nimmt eine kurze Atempause. In der Atempause versucht die Zentralbank, Liquidität abzuschöpfen. Das kann sie nur begrenzt. Im Verhältnis zu dem, was sie reingepumpt hat, zieht sie nur einen Bruchteil wieder raus. Und die nächste Krise ist sicher größer als die vorherige, aus einem sehr einfachen Grund. Sie hatte mehr Geld zur Verfügung, um zu entstehen. Umso mehr Geld im Spekulationskreislauf ist, umso mehr steigen die Blasen auf und umso gewaltiger werden die Blasen. Und Was jetzt gerade geplatzt ist, ist die größte Blase in der Geschichte der Menschheit, nämlich die Anleihenblase. Ja, wir haben also jetzt gerade durch die Zinserhöhung der letzten 2 Jahre, haben wir eine Entwertung der Anleihen von 25 Billionen Euro gesehen, also 25.000 Milliarden. Das heißt also, das System hat seine eigene Dynamik, deswegen folgt es einem Exponentialverlauf und die nächste Rettung kostet 8 Billionen. Davon, da können Sie jede Wette drauf abschließen. Sie wird 8 Billionen kosten, so sicher wie es Abend in der Kirche. Jetzt gibt es natürlich noch eine interessante andere Beobachtung, nämlich wenn wir uns die Gesamtgeldmenge anschauen, also nicht nur die Zentralbankgeldmenge ist gewachsen, auch die Giralgeldmenge ist gewachsen. Die Gesamtgeldmenge ist in den letzten 25 Jahren seit Gründung der EZB gewachsen von etwa 4 Billionen auf jetzt knapp 15,5 Billionen und die Zentralbankgeldmenge von 690 Milliarden auf zuletzt 7 Billionen. Wenn wir die zueinander ins Verhältnis setzen, dann können wir feststellen, dass das Zentralbankgeld sehr viel schneller gewachsen ist als das Giralgeld. Warum? Weil die Rettungsmilliarden, die da in die Wirtschaft gepumpt werden, nur aus Zentralbankgeld bestehen. Die Banken können sich nicht selber retten, indem sie Giralgeld schöpfen. Sie brauchen dafür Zentralbankgeld. Und zwar deswegen, weil nur dieses Zentralbankgeld bei den Banken die Illusion des Eigenkapitals schaffen kann. Deswegen haben wir heute, also vor 25 Jahren war das Verhältnis von Zentralbankgeld zu Giralgeld etwa 1 zu 5 und heute ist es knapp 1 zu 2. Das heißt, der Anteil des Zentralbankgeldes und damit der Anteil der gesamten Geldmenge, die von der Zentralbank in eine Verwendung gesteuert wird und nicht mehr von den Banken, also auch nicht mehr vom Markt, wird immer größer in dem System. Die Planwirtschaft verdrängt die Marktwirtschaft. Das ist eine Gesetzmäßigkeit des Fiat-Geldsystems, die unvermeidlich ist. Und jedes Fiat-Geldsystem neigt in dieser inneren Dynamik eben zur Ausdehnung der Geldmenge, zu einem exponentiellen Geldmengenwachstum. Und das führt dann zu einer Verstärkung der Ungleichgewichte. Umso mehr Geld da ist, umso mehr fließt es in die Spekulation. Es gibt auch keinen Grund für die Spekulanten, also für die Finanzwirtschaft, sich da irgendwie zurückzuhalten. Warum nicht? Wenn die Spekulation aufgeht, verdienen sie Geld und wenn sie nicht aufgeht, werden sie gerettet. Also die Gewinne werden privatisiert, die Verluste werden sozialisiert in dem System. Ja? Und das Ergebnis ist natürlich, dass ich genau das tue, wofür ich den Anreiz bekomme. Ich spekuliere und zwar spekuliere ich darauf, dass all die Assets, die Aktien, die Immobilien, die Anleihen, die Alternative Assets, dass die steigen. Und wenn sie es nicht mehr tun, macht nichts, weil da bin ich längst weg und werde gerettet. Jede Geldmengenausdehnung schafft also Blasen und diese Blasen schaffen oder sie reflektieren. Sie schaffen sie nicht, sondern sie reflektieren Ungleichgewichte. Die Anleihenblase reflektiert das Ungleichgewicht, dass die Welt überschuldet ist. Eine Immobilienblase reflektiert das Ungleichgewicht, dass zu viel Investitionen in Immobilien geflossen sind, wo sie besser nicht hingeflossen wären. Das muss nicht Immobilien als Aggregat sein. Das kann auch sein, dass es zum Beispiel in bestimmte Immobilienverwendungen ist. Ob das jetzt Häuser, also Wohnimmobilien sind oder Büroimmobilien oder was auch immer. Und das Platzen der Blasen, das schafft dann die Krise und den Bedarf an Rettungsgeld. Und beide Geldschöpfungsmechanismen trimmen quasi das System auf Risikoignoranz, also auf die Verweigerung, Risiken zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie einen Banker fragen, ob er da nicht einen heißen Reifen fährt, dann sagt er Ihnen in aller Regel, nö, fahren wir nicht. Also außerdem machen das alle. Und wenn da was passiert, dann müssen eh alle gerettet werden. Also was? Ja, also wenn ich da jetzt nicht mitmache, dann bin ich der einzige Trottel, der sich vorhalten lassen muss, dass er nicht die Gewinne ausweist, die anderen ausweisen. Also mache ich da mit und wenn es dann knallt, ja, dann ist doch die Zentralbank da. Die hat doch die Druckerpresse, die kann das doch. Das macht doch überhaupt nichts. Die verstehen nicht, wie sich das dann übersetzt in die nächste Krise. Und auch deflationäre Schocks, nicht nur inflationäre Schocks, auch deflationäre Schocks sind die logische Folge des Fiat-Geldsystems, so wie 1929-30. Den meisten Leuten ist nicht bewusst, was damals passiert ist. Die denken, da sind die Aktien abgestürzt und dann gab es eine Bankenkrise und irgendwie wie aus heiterem Himmel hat sich der Kapitalismus da aufgelöst. Das ist ein Blödsinn. Was 1929 passiert ist, war die Folge einer vorangehenden, verantwortungslosen Geldmengenausdehnung im Dollarraum. Die Roaring Twenties, die goldenen 20er, waren ein keynesianisches Nachfrageprogramm, ohne dass es dafür einer Krise bedürft hätte. Man hat einfach auf Pump gelebt. Ja, man hat in den 20er Jahren war der Goldstandard ja vorübergehend ausgesetzt, ja, und man hat riesige Mengen an Geld geschaffen. Diese Mengen wurden nachfragewirksam, man hat sie ausgegeben mit vollen Händen und hat im Zuge dieses Ausgebens die Immobilien und die Aktienpreise auf astronomische Höhen katapultiert. Und irgendwann hat jemand gemerkt, dass die Aktienkurse nicht sustainable sind Und weil aber damals die Zentralbanken noch nicht im Rettungsgeschäft waren, ist der Absturz dann, die wurden nicht gerettet. Also dann kam der Börsencrash 1929 im Oktober und dann kam kurze Zeit später die Pleite der Kreditanstalt in Wien, die dann eine ganze Kette von Pleiten nach sich gezogen hat. Rettung gab es damals nicht. Aber seitdem haben die Zentralbanken gesagt, in Zukunft müssen wir unbedingt retten, weil sie nämlich nicht verstanden haben, dass was das eigentliche Problem war, war nicht, dass sie nicht gerettet haben. Das eigentliche Problem war, dass sie die Geldmenge von 1925 bis 1929 ausgedehnt haben wie die Verrückten. Und da gab es also richtige Exzesse, vor allen Dingen auch im Ausgabeverhalten der Staaten in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Und das hat den Mythos von den Roaring Twenties begründet. Was ist dann passiert? Die Kreditanstalt ist pleite gegangen und mit ihr ist das ganze Schuldgeld-Giralgeldsystem kollabiert. Warum? Weil natürlich, wenn eine große Bank pleite geht, dann sind die ganzen Einlagen weg. Die Einlagen sind aber Geld. Dann gehen die Leute pleite, denen die Einlagen gehören. Dann gehen die Banken pleite, bei denen die sich verschuldet haben. Und so kommt die Kettenreaktion in Gang, die Giralgeldmenge zur Kontraktion bringt in erheblichem Umfang. Und der Kollaps der Giralgeldmenge wiederum führt zur Deflation, weil die Geldmenge ja schrumpft. Das heißt also, die Deflation, die Schockdeflation, im Gegensatz zur gutartigen Deflation im Goldstandard, die ein völlig anderer Mechanismus ist, der oft verwechselt wird. Die schockartige Deflation ist nicht die Folge eines unbändigen Kapitalismus, sondern sie ist die logische Folge des Fiat-Geldsystems. Wie unterscheidet sich diese schockartige Deflation von der gutartigen im Goldstandard? Ganz einfach. Im Goldstandard ist die Geldmenge fix. Wenn die Produktivität und die Wirtschaft wachsen, dann steht dieser fixen Geldmenge eine wachsende Gütermenge gegenüber. Und zwar jedes Jahr mit 1, 2, 3% Unterschied. Das heißt also, es kommen immer mehr Güter auf den Markt, die Geldmenge bleibt aber fix und bei gleichlaufender Umlaufgeschwindigkeit. Und die bleibt gleich, wenn nicht durch die Zentralbank das Geld in den Spekulationskreislauf gepresst und sie dadurch abgesenkt wird, führt es dazu, dass mehr Güter zur Verfügung stehen für die gleiche Geldmenge. Sie werden also günstiger. Die Kaufkraft des Goldes steigt. Das Interessante, meine Damen und Herren, ist, dass die Kaufkraft des Goldes auch dann steigt, wenn wir gar keinen Goldstandard haben. 1971 hat ja Präsident Nixon den Goldstandard aufgekündigt und damals war es so, dass 35 Dollar eine Feinunze Gold waren. Seitdem hat der Dollar 95% an Kaufkraft verloren im Consumer Price Index. Das heißt also, Sie brauchen heute 20 Dollar, um das zu kaufen, was Sie vor 50 Jahren für 1 Dollar bekommen haben. Aber in Gold gemessen hat der Dollar 98,5% seines Werts verloren seitdem. 98,5%. Das heißt also, das Gold hat heute eine Kaufkraft, die deutlich höher ist als 1971 pro Unze. Die Deflationskraft des Goldes, die steigende Kaufkraft des Goldes, die funktioniert selbst dann, wenn es gar nicht zum Geld sozusagen von den Institutionen berufen ist. Und wie kann die Überschuldung beseitigt werden? Nämlich auf genau die zwei Art und Weisen, auf inflationäre oder deflationäre Weise. Wir leben ja in einer überschuldeten Welt. Wir haben 235.000 Milliarden Schulden auf dem Planeten. Wir haben aber nur 95.000 Milliarden Bruttosozialprodukt, wenn das denn stimmt. Ich glaube, es sind nur 80, weil die Zahlen sind überall geschönt. Ob in Europa oder in China, die Zahlen sind überall geschönt. China besteht zu einem Drittel seines Bruttosozialprodukts aus Immobilien. Immobilien, die wahrscheinlich im Moment überhaupt gar keinen Marktwert mehr hätten, wenn die kommunistische Partei das System nicht komplett gamen würde. Also wir haben dreimal so viel Schulden wie Bruttosozialprodukt. Und wenn diese Schulden zu normalen Marktzinsen von, sagen wir mal, 4-5% bedient werden müssten, dann müssten wir 15% des Weltbruttosozialproduktes für den Zinsdienst aufwenden. Dass das nicht tragfähig ist, das leuchtet sogar mir ein, ja? Wie funktioniert das System dieser aufsteigenden und platzenden Blasen? Das ist ganz einfach. Wir haben aus irgendeinem Grund, an irgendeinem Punkt muss die Zentralbank irgendjemand retten oder es kommt eine Konjunkturkrise und sie soll Geld drucken und die Zinsen senken. Und dieses Liquidität schaffen führt dann dazu, dass die Inflation steigt. Sie steigt über den Zielkorridor, wobei dieser Zielkorridor von 2% ist ja auch schon Betrug, meine Damen und Herren. Wer hat eigentlich dem zugestimmt, irgendwann mal im Leben, dass 2% Enteignung in Ordnung sind, wie uns die EZB das als Stabilitätsziel verkauft hat? Ja? Das ist so ähnlich wie Insektenessen. Ne? Also, ja, es wird der Ekel übertüncht. Ja? Das ist, also 2% Inflation sind angeblich Stabilität. Wer sich das hat einfallen lassen mit. Und die Begründung, die finde ich so bemerkenswert. Ja, dann, das wegen der Rigidität der Preise, da müssten ja die relativen Preise müssten sich ja in der Marktwirtschaft ändern können. Und das können sie ja nur dann, wenn sozusagen das ganze Ding ständig in einer leichten Aufwärtsbewegung dahin dümpelt. Ja? Ein Ausbund an Vergewaltigung der Logik ist das. Ja? Also die Inflation steigt dann über den Zielkorridor, der eigentlich null sein sollte, aber bei unserer lieben EZB 2% ist. Und dann erhöht natürlich die Zentralbank den Zins und stoppt die Liquiditätsflutung. Das Ergebnis ist, dass sich die Ungleichgewichte entladen und dass die Zentralbank dann wieder genau an dem Punkt ist, wo sie vorher war. Das geht immer im Kreis. Und mit jeder Umdrehung steigen die Volumina und werden die Krisen größer, solange bis es das System zerreißt. Wenn wir uns anschauen, was ist vor 2 Jahren passiert, ja, da hat sich dann die jahrelang aufgestaute Inflation, die man mit einer Absenkung der Umlaufgeschwindigkeit jahrelang verborgen hat, wie hat man das gemacht? Man hat das Ganze in Immobilien, Aktien und Anleihen gesteuert. Man hat diese Blasen geschaffen. Dort findet keine Nachfrage nach Gütern statt, sondern da kann sich das Geld partiell so schnell drehen, wie es will. Das merkt man nicht. Ja, das heißt also, die Umlaufgeschwindigkeit im Spekulationskreislauf spielt keine Rolle für die Messung der Konsumgüterpreisindizes. Während im Konsumgüterpreis, in den Konsumgütern, ist die Umlaufgeschwindigkeit abgesunken, weil sie ja immer mehr in den Spekulationskreislauf hochgesaugt worden ist. Und deswegen hat man es jahrelang verbergen können. Erst als die Güterproduktion im Zuge der, wie soll ich mal sagen, verantwortungslosen, geradezu wahnsinnigen Covid-Politik kollabiert ist durch die Zerstörung der globalen Lieferketten, ist dann die Inflation angesprungen. Und dann ging sie hoch. Und das Interessante daran ist die absolute Realitätsverweigerung der EZB. Die rote Linie hier, das ist die Inflation gewesen. Und die ganzen wie Haare davon runtergehenden Linien, der Thorsten lächelt schon, der kennt die Grafik, ja, das waren die Inflationsprognosen der EZB. Ja, dann haben sie eine Weile keine mehr gemacht, jetzt machen sie wieder welche. Ja. An dem Punkt hier hat Herr Fratscher, der Chefapologet der EZB, der mich schon vor 4 Jahren auf Twitter geblockt hat, hat er gesagt, es kommt keine Inflation. Ja? Aber ich habe schon mal, er hat mich dafür geblockt, er hat irgendeinen Blödsinn geschrieben. Und dann habe ich geantwortet, ja, die Logik und der Fratscher, zwei wie Bauch und Platscher. Ja? Also, da hat er gesagt, es kommt keine Inflation. Hier hat er gesagt, naja, wenn sie kommt, dann ist sie vorübergehend. Und hier hat er gesagt, ja, wenn sie nicht vorübergehend ist, dann ist sie gut, weil dann ist sie grün. Das hat aber dann zurückgenommen, weil das ist dann bei der politischen Klasse nicht so gut angekommen, dass Inflation und Grün ja eigentlich Hand in Hand miteinander einhergeht, weil Sozialismus und Inflation sind ja sowas wie zwei Seiten derselben Medaille, sind ja Zwillinge, siamesische Zwillinge eigentlich sogar. Ja? Und dann ist also die Inflation so richtig hochgegangen und jetzt geht sie zurück. Sie geht auch logischerweise zurück. Und zwar deswegen, weil die Zinserhöhung nicht den Mechanismus ausgelöst hat, den die EZB sich davon erhofft, also einfach einen moderaten Rückgang der Investitions- und der Konsumgüternachfrage. Also dieser Anpassungsprozess findet nicht statt. Was aber stattfindet, ist das Platzen der Blasen. Und das Platzen der Blasen führt zur Kontraktion der Geldmenge. Und die Geldmengenkontraktion deflationärer Art, und zwar schockdeflationärer Art, ist das, was wir jetzt kriegen werden, die führt dazu, dass das Ding regelrecht abstürzt. Wird es auch weiterhin machen. Nur von Kontrolle über das System kann keine Rede sein. Ja? Also den haben die nicht zurückgewonnen. Dazu kommt natürlich, dass dieses System zu einer gewaltigen Umverteilung führt. Es gibt ja diese wunderbare Website wtfhappenedin1971.com. Ja, jeder Libertäre sollte die kennen, wenn er sie nicht schon kennt. Und die haben untersucht, wie denn die Verteilungswirkung des Fiat-Geldsystems so ist. Ja? Und wenn man sich mal anschaut, 1947 mit Bretton Woods wurde der indirekte Goldstandard wieder eingeführt. Dann hat er bis 1971 seine Gültigkeit gehabt und in der Zeit ist das US-Bruttosozialprodukt um 75% gestiegen. Und die Einkommen der Arbeitnehmer und überhaupt des Durchschnittsverdieners, die sind auch um 75% gestiegen. Das heißt, die Ungleichverteilung, die wurde nicht verstärkt in dem System. Das System der Marktwirtschaft ist automatisch verteilungsgerecht. Ja? Jeder partizipiert am produktiven Fortschritt. Das ist das, was die Marktwirtschaft wirklich macht. Und am 15. August 1971 hat Tricky Dick Nixon das aufgekündigt, ja, weil er gesagt hat, meine letzten 8.000 Tonnen Gold gebe ich doch nicht den Deutschen, die ich gerade besiegt habe, und den Franzosen, die ich nicht ausstehen kann. Ja, also hat er das aufgekündigt und ab da wurden Dollars gedruckt, wie wir alle wissen. Und was passierte seitdem? Hat sich also nochmal das Bruttosozialprodukt fast verdreifacht, sogar inflationsbereinigt. Wahrscheinlich hätte sich's im Goldstandard verfünffacht, würde ich mal wetten. Und die Durchschnittseinkommen der Leute haben sich nicht erhöht seitdem. Das ist den Leuten in den letzten 50 Jahren kein Deut besser gegangen. Obwohl sich das Bruttosozialprodukt verdreifacht hat, da frage ich mich natürlich, wo ist es denn hingegangen? Natürlich ist es irgendwo hingegangen. Aber meine Damen und Herren, machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Geld ist nicht weg. Es hat jetzt nur jemand anderes, nämlich die Finanzspekulation. Das, was Thomas Mayer von Flossbach von Storch den Finanzialismus getauft hat. Ja? Dort ist es gelandet. Nicht bei den angeblichen Reichen und nicht bei denen, die produzieren, nicht bei den Familienunternehmern, nicht bei der Industrie. Da ist es überall nicht gelandet. Es ist tatsächlich im Spekulationskreislauf der Wall Street gelandet. Und dort führt es zu einer Vermögensakkumulation, die den Leuten 2/3 des Bruttosozialprodukts mittlerweile wegnimmt. Das muss man erst mal können. Ja? Ohne dass die Leute das merken und spitz kriegen. Ja? Was wir jetzt haben, ist, dass die Neuauflage der Bankenkrise durch den deflationären Kontraktionsmechanismus, den die EZB angestoßen hat, schon programmiert ist. Warum? Weil 2 Großungleichgewichte zur Entladung kommen. Das sind die zombifizierten Kreditportfolien. Die Pleiten gehen ja schön hoch. Ja, die sind ja schon um fast 50% gestiegen dieses Jahr. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Und wir haben diese Überschuldungsblase mit 235.000 Milliarden Euro. Und davon sind ja 15 bis 20 Billionen sind schon weg gewesen Anfang des Jahres und jetzt sind es 25 Billionen, die weg sind und davon etwa ein Viertel bei den Banken. So, wenn wir wissen, dass die Banken ein Viertel davon an Verlusten zu tragen haben, 18 Milliarden waren übrigens bei der Silicon Valley Bank, ja, bei 15 Milliarden Eigenkapital, trotzdem haben die hatten 3 Milliarden negatives Eigenkapital, aber haben den Laden nicht zugemacht bekommen von der Aufsicht, weil die sich das nicht getraut haben. Die wussten, dass sie pleite sind und haben einfach so getan, als wären sie es nicht. Ja. Von den 15 bis 20 Billionen sind ungefähr 6 Billionen bei den Banken angefallen im Westen, also bei den amerikanischen, bei den europäischen Banken. Die haben aber nur 3,5 Billionen Eigenkapital. Das heißt, die sind gerade 2.500 Milliarden Dollar oder Euro eigenkapitaltechnisch unter Wasser, negatives Eigenkapital des Bankensystems. Und das wissen die auch, dass sie kein Eigenkapital mehr haben. Das wissen die ganz genau. Deswegen haben sie keine Risikotragfähigkeit mehr, deswegen können sie keine Kredite mehr vergeben. Das ist der Grund für die Kreditkontraktion und es wird den deflationären Schockprozess beschleunigen. Und die Stresstests der Bankaufsicht sind vollkommen untauglich, das zu beobachten und die wollen es auch gar nicht wissen. Also die Stresstests, die wurden, Jamie Dimon von JP Morgan uns ja gesagt hat vor 6 Monaten schon, die Banken wurden nicht auf eine Zinserhöhung hin gestresstestet. Das hat man einfach nicht gemacht. Ja, super, ne? Also wir testen worauf testen wir eigentlich die Banken stresstestmäßig? Ja, dass Herr Scholz morgens mit dem linken Fuß aufsteht oder Herr Habeck oder dass ein Becher Joghurt in die Tastatur kippt oder ich weiß nicht, worauf die Banken gestresstestet werden, wenn nicht darauf. Ja? Die Fed hat uns auch vor einem halben Jahr schon gesagt, dass sie weiß, dass damals schon 722 Banken mehr als die Hälfte ihres Eigenkapitals verloren hatte durch die Anleihenkrise. Oder durch das Kontrahieren der Anleihenwerte. Sie hat uns aber die Liste natürlich nicht veröffentlicht. Aber solche Listen, die haben die Eigenschaft, sich zu verselbstständigen. Jamie Dimon, wie schon erwähnt, hat uns gesagt, Zinsänderung war kein Stresstestgegenstand. Ja, der muss es wissen, der leitet die größte Bank der Welt. Und was kostet das Ganze jetzt in Euroland? So 2 Billionen Zombie-Kredite, 2 Billionen Anleihenverluste, 1,2 Billionen Staatsanleihen, 2 Billionen Rückstellungen für Drohverluste aus Krediten, weil die haben wir alle aufgelöst, um das Eigenkapital zu stärken. Also die Eigenkapitalverdopplung der Banken nach der Finanzkrise wurde nicht durch frisches Kapital oder durch einbehaltene Gewinne erzeugt, sondern durch die Umbuchung von aufgelösten Kreditrisikorückstellungen in das Eigenkapital. Also man hat Gewinne ausgewiesen, die hat man dann versteuert, damit der Staat auch seinen Anteil hat. Ja, der Räuber, der immer an jedem Wege lagert. Und dann hat man damit die Eigenkapitaldecke der Banken verdoppelt. Es gab keine andere Quelle, weil der Kapitalmarkt hat es den Banken nicht gegeben, weil das Geschäftsmodell schlecht ist. Und Gewinne wurden auch keine gemacht, weil die Zinsstruktur das verunmöglicht hat. Ja, also hat man es auf die Weise gemacht. Man hat eine Luftbuchung durchgeführt. Und die Leitwährung Dollar, die ist das Ganze jetzt nochmal auf Crack. Warum? Weil durch die Aufkündigung des Goldstandards ist der Stabilitätsanker Golddeckung, die der Dollar bis 71 war, ersetzt worden durch ein Fiat-Geld. Jetzt fährt Amerika riesige Staatsdefizite, die übersetzen sich in riesige Leistungsbilanzdefizite. Das heißt, Amerika importiert viel mehr, als es produziert und bezahlt das mit frisch gedruckten Dollars. Und das jetzt schon eine ganze Weile. Und diese frisch gedruckten Dollars werden dann anschließend entwertet. Und das ist spektakulär, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Leistungsbilanzdefizit der USA. Wie unterscheidet sich das vom Handelsbilanzdefizit? Das ist ganz einfach. Das ist Handelsbilanzdefizit plus Dienstleistungen. Also Dienstleistungen, da haben die Amerikaner sogar einen Überschuss wegen dieser ganzen Software-Geschichte. Aber trotzdem haben sie letztes Jahr noch 1 Billion Leistungsbilanzdefizit produziert. 1000 Milliarden. Das ist das, was sie mehr importiert haben als exportiert. Und seit 71 zahlen sie das also mit frisch gedruckten Dollars. Die fließen also ab. Und kumuliert sind es seit 71 15,2 Billionen Dollar, also 15.200 Milliarden. Das ist das kumulierte Leistungsbilanzdefizit der USA. Und der Wert der Dollars ist gefallen, und zwar in der Kaufkraft nach CPI von 100% in 71, das ist unser Maßstab, auf jetzt zuletzt so etwas mehr als 10%. Das heißt, der Dollar, den Sie vor 50 Jahren bekommen hat, der ist Ihnen jetzt weniger als das 10 Cent noch wert. Der hat keinen großen Wert mehr. Ja? Wenn Sie es in Gold messen, ja, dann hat der Dollar 98,21% an Wert verloren. Per gestern Abend, da habe ich mit den aktuellen Unzenpreis da mal gezogen. 1.953 Dollar waren es gestern Abend um 23 Uhr. Ja? 98,2% Wertverlust. Das heißt, die Leute, die in 1971 den Dollar entgegengenommen haben, die sitzen ja immer noch auf dem Dollar, weil die Überschüsse bzw. die Defizite der USA sind ja seitdem nicht weggegangen. Dieser Dollar wurde nie eingelöst in Waren und Dienstleistungen. Dieser eine erste Dollar, der damals raus ist, der ist immer noch da draußen. Irgendwer sitzt immer noch. Jemand, der damals Güter und Dienstleistungen an die USA geliefert hat, einen Dollar dafür bekommen hat, der hat jetzt noch 1,8 Cent Kaufkraft von 1971, wenn er Gold dafür kaufen will. Ja, muss man sich geben. Die BRICS mögen es natürlich nicht, weil wenn man das mal ausrechnet, was da an Kaufkraftverlust sozusagen, das ist ja so eine Art Tributsystem, was an die USA fließt. Der Kaufkraftverlust der gedruckten Dollars ist ein Tribut, den die USA kriegen, in diesem indirekten Sinne. Und wenn man sich das anschaut, am Anfang bewegt sich das noch im Milliardenbereich, dann irgendwann mal um die Nullerjahre ging das so auf in den Hunderte-Milliarden-Bereich und jetzt die letzten zwei Jahre in den Billionen-Bereich pro Jahr. Das heißt also, wir haben einen Transfer von Wohlstand vom Rest der Welt in die USA von 1 Billion pro Jahr aktuell. Warum ist das so gestiegen? Weil das Ding hängt ab von der Inflationsrate in den USA und vom kumulierten Leistungsbilanzüberschuss, nicht vom jährlichen, der kumulierte. Und da der kumulierte ja die ganzen Angesparten von der Vergangenheit beinhaltet und deswegen immer, immer größer wird und die Basis immer gewaltiger, jetzt eben, also wenn ich 15 Billionen kumulierten Leistungsbilanzdefizit habe und habe 8% Inflation, dann lande ich halt bei einer Billion Wohlstandstransfer. Das sind die kumulierten Verluste, die im Laufe der Jahre angefallen sind. Jetzt 6,2 Billionen, das ist das, was insgesamt in die USA geflossen ist. Das ist praktisch die vorherige Grafik aufkumuliert. Und wenn jetzt ein Goldstandard zurückkommt und die BRICS arbeiten ja dran, dann ist das mit den Defiziten nicht mehr möglich. Warum? Weil das Gold einfach durch Mengenbegrenzung die Defizite ausschaltet. Ja, in einem Goldstandard führen kleine Schwankungen dazu, dass das Gold von einem Land ins andere wandert. Da, wo der Überschuss entsteht, wächst die Geldmenge, das wirkt inflationär. Die Nachfrage steigt, damit auch die Importnachfrage. Und da, wo das Gold abfließt, wirkt es deflationär, ist genau umgekehrt. Damit kommt es zu einer automatischen Saldenmechanik, die Defizite ausgleicht. In einem Goldstandard gibt es keine nachhaltigen Defizite. Und wenn es einer versucht, dann wird er relativ merken, dass er irgendwann gar kein Gold mehr hat und dann gibt es auch kein Defizit mehr, weil er es nicht mehr bezahlen kann. Der Goldstandard diszipliniert und das Schöne daran ist, wenn die Defizite im Außenhandel weg sind, dann lassen sich auch keine Defizite im fiskalischen Bereich mehr durchsetzen, weil die nämlich sofort zu einer riesigen Inflation im Inland führen. Das heißt, wir haben unsere Inflation auf dem Weg ja Jahrzehnte an die ganzen sogenannten Entwicklungsländer exportiert. Ja, das ist das, was wir gemacht haben. Eigentlich eine Dreistigkeit erster Klasse, wenn man sich das mal gibt. Und jetzt schauen wir uns an, was das geopolitisch bedeutet. Weil das Fiat-Geldsystem ist ein geopolitisches Machtsystem. Das muss uns klar sein. Was sind die 5 Säulen der Hegemonie der Vereinigten Staaten? Das ist das Militär. Das Militär setzt die Leitwährung durch. Wenn da einer ausschert, dann geht es ihm wie dem Saddam Hussein oder dem Gaddafi. Also die beiden wollten da ausscheren aus der Petrodollar-Geschichte. Das Ergebnis ist bekannt. Uns hat man natürlich eine andere Geschichte erzählt, aber es macht ja nichts. Ja? Während der Leitwährungsüberschuss finanziert das Militär und finanziert die Geheimdienste mit der Signal Intelligence. Die Signal Intelligence steuert das Militär. Und dann haben wir da unten noch 2 Ergänzungspunkte, nämlich die Weltsprache Englisch und das englische das englische Rechtssystem. 95% aller internationalen Handelsverträge haben Gerichtsstand London oder New York. Ja? Und das erleichtert natürlich die Operationalisierung des oberen Machtkomplexes aus Militär, Signal Intelligence und Leitwährung. Wenn man aus diesem System die Leitwährung entfernt, bricht der ganze Laden zusammen. Deswegen sind die USA so in Panik. Ja, die USA wissen, wenn die BRICS ein goldgedecktes Währungssystem einführen für den Außenhandel, dann war es das mit den fünf Säulen der Hegemonie, weil das lässt sich nicht mehr finanzieren. Ich glaube aber, dass in den USA mittlerweile sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass das Ganze trotzdem ein Verlustgeschäft ist. Weil letzten Endes ist diese globale Machtprojektion teurer als die Billionen, die dazu fließen. Das heißt also, man kann sich zwar ganz groß und stark dabei fühlen, aber Wohlstand schafft die Sache keinen. Ja? Also die Sache, wie unser früherer Bundesfinanzkataster mal gesagt hat, ist over. Womit ich am Ende meiner Ausführungen angekommen wäre. Vielen Dank.